Liebe Hörer, herzlich willkommen. Sie hören die neueste Ausgabe unserer Auswanderer- und Sehnsuchtssendung Fernruf. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Dafür, dass Deutschland bei der Weltmeisterschaft gegen Paraguay rausgeflogen ist, haben wir in letzter Zeit verdächtig häufig das Land mit seinen Auswanderern. So auch heute wieder. Unserem Auswanderer, der die Koffer gepackt und sich verabschiedet hat, ist das aber ziemlich egal, dass Deutschland raus ist, denn er ist Österreicher. Peter Kassel hat Kärnten gegen Paraguay getauscht und hat dort eine Vision von gemeinschaftlichem Leben entwickelt. Er ist nämlich der Frage nachgegangen, wie kann man urtümlich leben und vor allem so, dass jeder den anderen leben lässt und akzeptieren kann? Mein zweiter Gesprächspartner ist aus Asien zugeschaltet. Johnny Braun hat die Schweiz hinter sich gelassen und hat im nordthailändischen Chiang Mai eine neue Heimat gefunden. Er ist dorthin gegangen wegen einer Frau, nämlich seiner Mutter, die es einfach schön warm haben wollte. Zwei Länder, die unterschiedlicher kaum sein könnten, zwei Lebenswege und jede Menge Erfahrungen über Freiheit, Neuanfang und vor allem die richtigen Umgangsformen. Heute widmen wir uns Hörern, die schon länger weg sind und auch die längerfristige Perspektive auf ihre Auswandererländer, aber auch auf ihre alten Heimatländer haben. Ich bin Gernot Donowski, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Sie hören die neueste Ausgabe vom Fernruf hier im Kontrafunk. Ein Kärntner, der eigentlich Jurist werden wollte, heute aber seit mehr als 3 Jahrzehnten in Paraguay lebt. Ein Mann, der Österreich Anfang der 1990er Jahre den Rücken gekehrt hat und in Südamerika nicht nur eine neue Heimat, sondern auch eine Lebensaufgabe gefunden hat. Mein jetziger Gast ist Peter Kassel. Ihn zog es nach Paraguay, dort baute er sich zunächst in der Immobilienbranche eine Existenz auf und hat gleichzeitig die Entwicklung in Europa aus einer besonderen Perspektive beobachtet, nämlich mit tausenden Kilometern Abstand. Die Finanzkrise rund um die Lehman-Pleite im Jahr 2008 wurde für ihn zu einem Wendepunkt. Später folgten die Migrationskrise 2015 und die Corona-Jahre. Ereignisse, die ihn zunehmend auch zu der Frage führten, wie Menschen eigentlich künftig leben wollen und vielleicht auch leben sollten. Aus diesen Überlegungen entstand eine Idee, die heute viele Interessenten nach Paraguay lockt. Freie Dörfer für freie Menschen. Gemeinschaften, die an das erinnern sollen, was Peter Kassel als das schöne alte Dorf bezeichnet. Mit Nachbarschaft, gegenseitiger Unterstützung, Eigenverantwortung und einem Leben inmitten der Natur. Über all das und seine Auswanderung spreche ich jetzt mit ihm. Hallo Peter Kassel.
Grüß Gott, Herr Danowski. Schönen Gruß Ihnen und allen, die uns heute zuhören.
Nehmen Sie uns erstmal mit in Ihre Jugend. Wo sind Sie in Kärnten aufgewachsen und wie würden Sie Ihre Zeit in Österreich so beschreiben?
Ja, ich komme aus Südkärnten, aus der Region Klubeinersee, St. Kanzlerin am Klubeinersee. Bin dort aufgewachsen in einer super schönen, tollen familiären Umgebung. Wir hatten noch eine Mutter, die für uns Zeit hatte. Wir sind 3 Brüder, sind glücklich mit der Mutter aufgewachsen. Mein Vater ist arbeiten gegangen und hatten so praktisch eine wunderschöne dörfliche Kindheit. Ein Haufen Kinder im Dorf. Wir haben gespielt, wir sind frei herumgelaufen. Es war eigentlich eine Kindheit, wovon heute eigentlich nur mal Leute irgendwo in den Büchern lesen. Vor allem, wenn ich in den städtischen Bereich schaue, wo dann alle Mütter und Väter arbeiten, die Kinder irgendwohin schon ab dem 2., 3. Lebensjahr abgegeben werden, in staatliche Obhut und so weiter. Meine Kindheit war im Prinzip genau das Kontrastprogramm dazu. Und ja, und ich bin da mit viel Kultur aufgewachsen. Ich komme aus einem slowenischen Elternhaus in Südkärnten, da leben ja noch viele Slowener und mit viel Gesang, mit viel Vereinen und so weiter. Jedenfalls eine sehr, sehr schöne Kindheit in Summe.
Aber ich merke schon, das könnte später vielleicht nochmal eine Rolle dann auch für Ihre Auswanderung spielen und vor allem für die Art und Weise, wie Sie sich ein schönes Leben vorstellen. Lassen Sie uns mal ein bisschen weiterspringen. Sie haben dann nach der Schule ein Jus-Studium begonnen. Welche Pläne haben Sie eigentlich damals gehabt und warum ist es dann anders gekommen?
Gute Frage. Ja, bei mir im Leben ist eigentlich vieles anders gekommen, wie ich geplant habe, aber es ist auch da ist schon anders gekommen. Das heißt, mein Plan war an und für sich, dass ich da ein Jusstudium absolviere, dann Jurist werde, in Österreich bleibe. Politisch habe ich mich auch immer interessiert, vielleicht da irgendwo einsteige, noch keine konkrete Ahnung gehabt und wo und wie das genau sein soll. Aber jedenfalls, das Studium muss abgeschlossen werden. Und dann, wie gesagt, ist halt mitten im Studium mein Vater, konnte damals schon mit relativ frühen Jahren in Pension gehen. Mit 55 und der hatte noch Lust, irgendwas zu machen und hat gehört, dass es da ein Land gibt, weit weg von Österreich, nämlich Paraguay, wo man dreimal im Jahr ernten kann, wo es unglaublich billiges Land gibt, wo es unglaublich fruchtbares Land gibt. Und er hat gesagt, das klingt alles so schön, dass die Hälfte muss zumindest davon Lüge sein. Und ob ich Lust hätte, das kann nicht sein. Das ist das Paradies, hat er gemeint. Und dann hat er gesagt, ob ich denn nicht Lust hätte, damals mit 23, 24 Jahren mal nach Paraguay zu schauen im Sommer und mir das anzuschauen, ob was da wahr ist und was da nicht wahr ist. Und abenteuerlustig bin ich ja irgendwie schon und habe gesagt, ja, okay, jetzt schaue ich mir das mal an. Und bin damals, das war 1988, das war noch das letzte Jahr unter Präsident Stroessner, bin da kreuz und quer durchs Land gefahren. Über 3 Monate habe ich da bei Deutschen eingemietet, die gerade Farmen hergerichtet haben und so weiter. Und ich bin fast da das ganze Land kennengelernt, hat mir sehr, sehr gut gefallen damals, weil es einfach so frei war. Ich kann das, wie soll ich das sagen? Zum Beispiel, man muss sich vorstellen, ich habe die Leute gefragt, wie zahlst du ihr Steuern? So, dann haben sie mir gesagt, ihr Steuern, wir haben keine richtigen Steuern. Sag ich, was habt ihr keine Steuer? Und dann hat sie herausgestellt, es hat damals keine Mehrwertsteuer gegeben. Es hat damals keine Einkommensteuer gegeben. Und wenn man eine Firma hatte, ja, dann hat man ein bisschen was gezahlt. Und dann ist halt der Finanzprüfer mal jede 5 Jahre vorbeigekommen. Und in der Praxis hat es dann so ausgeschaut, dass der ein bisschen was gekriegt hat und ein bisschen hat man Steuer bezahlt. Jedenfalls Steuern waren überhaupt kein Faktor. So. Und es war rundum keine Regelung. Ich habe da Leute kennengelernt, die Fleisch und Wurst verkauft haben, ein Österreicher, der mit nichts gekommen ist und hat einfach produziert und hat verkauft. Es hat da keine Auflagen, nichts gegeben. Und dann habe ich gedacht, ein bisschen, ich bin da irgendwie wie auf einem anderen Planeten. Das kann ich, was kann doch, das ist irgendwie unglaublich alles. Ne? Mhm. Und es war ein absolut sicheres Land, unglaublich sicher. Also es hat keine Gitter gegeben, nichts. Und ich bin dann, wie gesagt, mit diesen Eindrücken, das heißt, Farmland, das habe ich mir natürlich auch angeschaut, aber es waren enorm viele, sind auch heute noch enorm viele Moskitos, wenig Infrastruktur im Vergleich zu heute. Und ich bin, wie gesagt, dann halt wieder zurück, aber das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Ich bin dann halt auf eigene Faust dann ein Jahr später wieder hierher, habe dann ein Stückchen Land gekauft, habe dann mit einem Hotel angefangen und so hat sich das dann alles über die Jahre entwickelt halt noch.
Ja, Wahnsinn. Also wenn Sie jetzt schon den großen Vergleich aufmachen, damals war das schon Ende der 80er Jahre so frei. Ja, dann rücken Sie mal raus. Ist es nach wie vor so frei oder hat die Zivilisation auch die ein oder andere Steuer und zivilisatorischen Nachteil mit nach Paraguay gebracht?
Es hat sich natürlich jetzt in den letzten, das sind jetzt ja auch schon fast 40 oder 38 Jahre von damals bis jetzt, es hat sich natürlich vieles geändert. Leute, die 10 Jahre, 15 Jahre nicht mehr in Paraguay waren, die erkennen das Paraguay nicht mehr, weil enorm viel an Infrastruktur gemacht wird, weil enorm viel getan wird, jetzt halt grundsätzlich, aber...
Also im Positiven erkennen die es nicht mehr.
Im Positiven auch und auch im, sagen wir, unter Anführungszeichen Negativen. Es gibt jetzt natürlich schon ein paar Steuern, die es früher nicht gegeben hat. Das heißt, wie damals der Umsturz gekommen ist und wie die neue Regierung nach Stroessner gekommen ist, hat man zuerst einmal, die erste Maßnahme war, hat man Mehrwertsteuer eingeführt. Und zwar, das waren 10% und 10% sind es auch heute noch. Dann hat man Jahre wieder gebraucht, dass man die Einkommensteuer eingeführt hat. Ja, jetzt hat man Einkommensteuer. Auch 10%. So. Und dann hat man eingeführt auch die Firmensteuer. Das heißt, wenn man Gewinne macht über die Firmen oder als Privater, zahlt man dann auch 10%. Das heißt, es gibt jetzt da nur auf dem Steuersektor und auch alles, was das Reglementative betrifft, gibt es natürlich jetzt ein bisschen mehr Vorschriften. Aber im Vergleich zu Europa, zu Österreich, wo irgendwie Deutschland wird es nicht viel anders sein, ist das alles ein Witz. Es ist nichts im Vergleich. Und insofern kann man sich hier noch enorm frei bewegen. Man kann hier noch enorm viel gestalten. Und wenn man ein bisschen Fantasie hat und ein bisschen Elan hat und Power, ist das hier natürlich im Vergleich zu Europa, Österreich, ich war jetzt gerade wieder drüben und schaue mir das so an und schaue, wie dort die Unternehmer arbeiten. Man könnte heulen an diesem Vorschriftendschungel, steuerten Wahnsinn, was da abgeht. Jedenfalls, das kann man in dem Sinne, es ist eher ein bisschen, die haben ein bisschen nachgezogen, aber im Vergleich zu Europa, das kann man nicht vergleichen, ne?
Und damit das Leben aber nicht ganz so trist ist, beziehungsweise damit man einen positiven Lebensentwurf hat, haben Sie mehr oder weniger auch so ein Geschäftsmodell entwickelt, das nennt sich Fluchtburg Paraguay. Da sprechen Sie selber von freien Dörfern für freie Menschen. Was genau steckt hinter diesem Konzept und was bieten Sie da an?
Das Konzept ist entstanden eigentlich ungewollt in gewisser Weise. Nämlich, ich hatte mir vor jetzt einigen Jahren schon hier einen kleinen Landsitz aufgebaut, so eine Stunde von Asunción entfernt. Und über meinen Hotelbetrieb ist es ja so gewesen, dass dann immer wieder Wochenends oder sonst wie die Gäste mit rausgekommen sind, hauptsächlich deutsche Auswanderungswillige oder Paraguay-Interessierte. Und die haben mich dann damit gesehen, wie ich da so lebe und haben mich halt dann Schritt für Schritt überredet, dass ich hier bei mir an meinem Anwesen, dass ich da kleine Parzellierungen mache, damit die sich da auch ein kleines Grundstück kaufen können, ein Häuschen hinbauen und so weiter. Na, und so ist das an und für sich alles entstanden. Und ich habe dann gesehen, das gefällt den Leuten. Das ist eine, wie soll ich sagen, in der Nähe im Grünen zu wohnen, aber doch in der Nähe von der Zivilisation, wie gesagt, eine Stunde von der Hauptstadt entfernt, etwas höher gelegen, 200 Meter Seehöhe ist für Paraguay relativ gut. So dass man hier praktisch in einer Nachbarschaft lebt, wo man nicht ganz alleine ist, aber doch auch genügend Freiraum hat. Und dann sehe ich, wie da die ersten Häuser gebaut werden, wie die ersten Grundstücke verkauft werden, und sehe ich eigentlich, dass es eine komplette Dorfstruktur, wo man Nachbarn hat, mit denen man kommuniziert, mit denen man gewisse Sachen gemeinsam macht. Und dann aus dem heraus ist praktisch die Idee gewachsen, vor allem auch dann angestoßen durch Corona. Da haben mich die Leute angerufen per Telefon, die waren noch nie in Paraguay, die wollten nur weg. Ich bin da mit den Händen herumgelaufen über die Grundstücke und habe sie dann gezeigt, schaut, da schaut das so aus, da sind die Bäume. Und ja, die haben damals gekauft, einfach übers Handy. Es ist unglaublich, weil sie einfach, die Impfpflicht ist dann gekommen und das ganze Zeug. Und die haben gesagt, die haben abgeschlossen mit Europa. Und so ist eine große Nachfrage entstanden jetzt in den letzten Jahren. Und dann habe ich halt bei mir in meinem Umfeld herum, wenn ich da was Interessantes gesehen habe an einem größeren Grundstück, habe ich dann halt eben das gekauft und parzellieren angefangen und das aufgeteilt halt der Landschaft entsprechend und auch mit der Möglichkeit, dass da richtig schöne Dorfstrukturen entstehen können.
Genau, das wollte ich nämlich fragen. Sie haben selber von dem schönen alten Dorf wie früher gesprochen in unserem Vorgespräch. Was meinen Sie damit?
Genau, das heißt, dass Leute nebeneinander und miteinander leben können. Jeder hat sein Grundstück und das ist das Gegenkonzept zu vielen anderen Communities, die auch hier entstehen, nämlich zu den sogenannten Gated Communities, wo es dann wieder Gemeinschaftsregeln gibt, wo es dann irgendwelche Gemeinschaftsabgaben gibt, die man dann nicht zu 100%ig kontrollieren kann. Wo es dann Vorschriften gibt, wenn der das macht und das macht, dass er unter Umständen sogar rausfliegen kann aus der ganzen Community und so weiter. Nein, das ist nicht mein Konzept. Mein Konzept ist, dass jeder ein Grundstück hat, was ihm gehört, dass er einen sogenannten Eigentumstitel hat, der auf ihn eingetragen ist und dass jeder auf seinem Grundstück im Prinzip alles machen, tun und lassen kann, was er will, gerade wenn es da irgendeine staatliche Vorschrift gibt, die er einhalten hat, muss, dass er das einhält. Aber sonst ist es alles frei und die Gemeinschaftssachen, die sind vor allem, man muss sich das ein bisschen anders vorstellen wie in Europa zum Beispiel, Gemeinschaftsinteresse ist der elektrische Strom, Gemeinschaftsinteresse ist das gemeinsame Wasser oder das eigene Wasser, was man im Haus natürlich braucht. Und Gemeinschaftsinteresse sind die Wege und Gemeinschaftsinteresse ist natürlich auch die Sicherheit. So. Und diese Punkte, In Europa geht man hin zur Stromgesellschaft, ruft an und kriegt den Strom. Hier geht man zur Stromgesellschaft, ruft an und sagt, ja super, ja natürlich kannst du Strom haben, aber musst du selber hineinleiten. Das heißt, du musst selber den ganzen, die Infrastruktur, Stromlinie, Strommasten und so weiter, alles beschaffen, machen, finanzieren und dann überschreibst du das an die Stromgesellschaft und dann kriegst du den Stromzähler oder jedes Haus kriegt den Stromzähler und wird dann angeschlossen. Das heißt, man muss das praktisch der Stromgesellschaft schenken. So, Wasser. Es gibt Dorfbrunnen hier in der Gegend. Natürlich, die funktionieren oft nicht, aber du hast hier die Möglichkeit, selber dir eigenes Wasser zu bohren. Und hier bei uns in der Gegend haben wir Topwasser, weil das alles so ein bisschen felsiger Boden ist teilweise. Und das heißt, man bohrt da 200 Meter runter, hat Topwasser. Kann man machen, muss man selber machen. So, dann die Wege muss man natürlich selber machen. So, dann die Sicherheit, zum Beispiel Punkt. Es wird irgendwo eingebrochen, es wird einem die Hütte ausgeraubt. Paraguay so, es hat von der, natürlich kann man dann zur Polizei gehen und eine Anzeige machen, aber aus Erfahrung kann ich sagen, das ist ein Weg, der ist völlig umsonst, da wird fast sicher nichts passieren. Aber man kann ja selber die Sicherheit organisieren, nämlich in der Form, so wie es wir gemacht haben. Es läuft 24 Stunden ein Wachmann herum, den zahlt die gesamte Community, die gesamte Nachbarschaft. Das kostet dann zwischen 100 und 200 Euro im Monat und man hat eine absolute super Sicherheit. Und das ist bei uns ja noch nie was passiert, weil die Leute, wie gesagt, die, wenn da mal einer klauen will, dann hat er die Sicherheit, dass er vielleicht reinkommt. Aber wenn er etwas rausnehmen will, dann wird er schwer herauskommen mit der Ware. Das heißt, damit sichert man sich praktisch auf diesem Gebiet ab. So, jetzt kann man natürlich wieder sagen, um Gottes Willen, was ist das für ein Land? Kein Strom, kein das, keine Sicherheit, kein Wasser und so weiter. Ja, ist natürlich ein Argument, aber mein Argument dagegen ist einfach das, was soll ich denn von einem Staat verlangen, wo wir praktisch keine Steuern zahlen? Wir zahlen ja nichts. Wir zahlen ja nichts. Das heißt, diese 10%, was wir zahlen, im Prinzip zahlt man nur die Mehrwertsteuer und alle Einkommensteuer. Das heißt, du kannst alles gegenrechnen. Das heißt, alle Ausgaben, die man macht, kann man praktisch in die Buchhaltung reingeben. Man zahlt de facto nie 10%, man zahlt weniger wie 10%. Und das ist natürlich, da kann ich mir vom Staat nichts erwarten, aber ich kann es ja selber machen. Wo ist das Problem? Das heißt, wenn ich natürlich muss ich immer mal das Köpfchen ein bisschen einschalten und wenn ich dann nach Paraguay komme und sage, ja, ich bin da gewesen in dem Wohnviertel XY und da haben sie mich beklaut oder irgendetwas, ja, dann muss ich jetzt schauen, dass ich mir die Zonen so aussuche, wo es sicher ist, wo es gut ist. Aber wenn man da ein bisschen vorsichtig und ein bisschen mit Hirn an die Sache rangeht, kann man hier super ruhig und mit wenig Kosten kann man da locker durchs Leben kommen. Ne?
Aber letztendlich kommen dann auch nur diejenigen zu Ihnen in die Dorfgemeinschaft und alle anderen sind jetzt vorgewarnt, die auch schon ein bisschen handwerken können, die das auch wollen, weil dieses geistige Rüstzeug, das muss man dann ja auf jeden Fall schon mitbringen, weil dann einfach die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, ach naja gut, jetzt würde ich dem Staat aber doch ganz gerne was zahlen, aber der muss mir dann die Straße hier schon teeren. Das funktioniert da nicht und ich glaube, von Paraguay haben so viele Leute so positiv berichtet, von den Menschen, von der Natur, vom günstigen Leben und so weiter, aber es ist schon Kampf, oder?
Ja, ja. Das heißt, du bist hier alleine auf dich gestellt. Das heißt, alle Leute, die irgend so ein Anspruchsdenken haben, Versorgungsdenken, die sollen wegbleiben von Paraguay. Das gibt's hier nicht. Aber alle Leute, die sagen, zum Beispiel, ihr wart gerade in Österreich und haben eine befreundete Familie, eine Bauernfamilie besucht. Die arbeiten wie die Wahnsinnigen. Dann hat er mal gezeigt, was da wieder von der EU für wahnsinnige Vorschriften kommen. Da muss er Bürokratie und das, da muss er die Ställe wieder umbauen in ein paar Jahren, die er gerade umgebaut hat und so weiter. Das heißt, die haben einen Arbeitsaufwand, der ist gigantisch. Die haben gerade vorgestellt, wenn so ein Power, der sagt, ich habe die Schnauze voll und haben ganz viele die Schnauze voll, die haben ja auch meistens noch Kapital, der sagt, er möchte hier Landwirtschaft betreiben und er kennt sich aus, er weiß, das sind der Bauern, sind ja praktische Menschen, hat nur ein Beispiel jetzt, nicht? Ja. Der hat hier absolut Chancen, denen sind alle Türen hier offen, aber wie gesagt, wenn einer sagt, ja, was mache ich, ich habe keine Straße, der Staat, die machen mir das alles nicht. Und er kann es ja auch anders, es ist eine Sache der Kohle und einfach um des Geldes. Er kann das ja auch anders organisieren, dass er es andere machen lässt. Man kann das alles organisieren. Das ist, wie gesagt, man muss halt selber aktiv sein und selber mitdenken, mit allem vorausdenken, alles abwägen. Und es ist eine völlig andere Art zu leben, als wie in Europa, wo man sagt, so jetzt ist mir das Geld ausgegangen und die geht zu irgendeinem Amt und die wird durchgefüttert. Das ist hier gibt es kein Amt. Hier gibt es gar nichts. Das heißt, wenn man hier auf die Nase fällt, ist es vorbei. Ne?
Weil Sie das vorhin gesagt haben, die Polizei ist eigentlich nur da, damit quasi die Polizeistation jemanden hat, der dort das Licht anschalten kann. Wofür gibt es die dann sonst? Also regeln die ein bisschen den Verkehr? Sehen die einfach gut aus? Also wenn die nicht Verbrechern hinterherjagen, wofür sind die dann da?
Ja, natürlich regeln sie den Verkehr. Natürlich schauen sie sicherheitsmäßig, wenn da irgendwer ein großer Fisch gesucht wird, so, da sind sie schon aktiv. Wenn gröbere Delikte passieren wie Mordfälle und sowas, da sind sie natürlich auch aktiv, klar. Aber man muss sich ja vorstellen, die Polizei, die verdient ja nichts. So einer verdient 5, 6, 7, 800 Euro, je nachdem. Und hier ist halt so, dass die Korruption schon sehr, sehr verbreitet ist. Das heißt aber nicht verbreitet ist nur in den oberen Rängen, wie wir das von Europa kennen, sondern auch runter bis zum kleinsten Polizist. Das heißt, da halten die oft schon sehr gerne die Hand auf. Aber es fällt auch wieder unter die, ich sage, man kann sich darüber natürlich ärgern, sagen, um Gottes Willen, jetzt bin ich da an der Kreuzung gestanden, ich habe im Prinzip nichts gemacht, jetzt will der Bla Geld von mir. Da kann man natürlich sagen, um Gottes Willen, das ist eine Frechheit. Warum macht er das? Aber auf der anderen Seite kann man auch wieder sagen, ja, das fällt halt zu diesen 10 oder 7 oder 8% Steuern, die man im Jahr zahlt, zahlt man halt noch diese, unter Anführungszeichen, zum Beispiel Straßensteuer dazu. Und dann bist du noch immer bei irgendwo 10, 12, 13%. Vielleicht mit dem ganzen Geld, was man halt hin und wieder so als Trinkgeld irgendwo ablässt. Wenn man das so sieht, kann man damit leben. Wenn man jetzt hergeht und sagt, um Gottes Willen, Korruption, das ist aber gar nichts für mich. Ja, dann muss man halt in Deutschland bleiben und sich dort vom Staat mit 70, 80% Steuern berauben lassen. Entschuldigung, wenn ich das so direkt formuliere. Und dann sagen, oh, das ist alles okay. Und dann geht das Geld irgendwo hin, keine Ahnung, in die Ukraine, irgendwo hin, Fahrradwege nach Peru und so. Wie kennen wir denn was, die ganzen Geschichten, nicht?
Sie sind gut informiert, Herr Kassel. Also so ist es ja nicht. Ne?
Nee, aber man kriegt es ja mit. Es ist ja lustig, auch wenn man schon so lange weg ist von zu Hause. Es ist interessant. Ja. Die ganze Politik hier in Paraguay interessiert mich nicht. Das ist alles, ich kenne das, wie das läuft so. Aber das Herz hängt doch noch irgendwie immer und es tut doch noch irgendwie weh, wenn man sieht, wie zum Beispiel Österreich vor die Hunde geht oder ganz Europa jetzt letztlich auch. Das beschäftigt einen doch, mich wundert es ja selber manchmal, aber es ist so, es beschäftigt einen doch noch. Ne?
Ja, das bringt mich so zu unserer Schlussrunde und ich frage Sie, was haben Sie denn aus 30 Jahren Paraguay, wenn Sie zurückblicken, so gelernt? Was ist so Ihre philosophische Schlussbetrachtung auf sich, Ihre Auswanderung und Ihr Leben?
Naja, das ist eine gute Frage. Das heißt, für mich persönlich ist, wie soll ich sagen, ich genieße ein Leben. Zum Beispiel, wenn ich das am besten formulieren soll, ich möchte gern tun, was ich gerne tue und ich möchte im Prinzip in Ruhe gelassen werden. Sagen wir so, das ist so ein bisschen meine Grundphilosophie. Und ich sage auch, jeder andere soll tun, was er will. Er soll mich rundum in Ruhe lassen. Und in Ruhe lassen heißt, ich will nicht zwangsbeglückt werden mit irgendwelchen Ideologien und ich will nicht beraubt werden durch enorme Steuern oder irgendwelche Abgaben oder sonst irgendetwas. Das heißt, ich möchte an für sich nur mein ganz normales Leben so gestalten, wie ich das will. Und ich möchte, wenn ich arbeite, möchte ich was verdienen. Und ich selber möchte gerne das Geld so ausgeben, wie ich glaube, dass es richtig ist. So, das ist, und das kann ich im Großen und Ganzen hier noch immer unglaublich gut. Und drüben war das einmal besser, wird aber durch Abgaben, Kontrolle, Vorschriften, was ich da alles drin, dieser ganze Dschungel, der auf einen herniederbricht, oder wenn du ein Unternehmer bist, hast du heute überhaupt keine Chance mehr, dass du überhaupt irgendwann mal, außer man hat die Wahnsinnsidee oder so, dass man da wirklich zurechtkommt. Und das hier ist in Paraguay noch immer sehr, sehr gut, ja.
Mhm. Und jetzt zum Schluss, welche Musik aus Paraguay oder welche Musik, die Sie mit Ihrer Auswanderung und Ihrer Zeit dort verbinden, sollten wir mal gehört haben?
Wenn es um paraguayische Musik geht, da ist noch immer, gibt es ein paar so klassische Folkloregruppen auch, die großartig, die auch so einen Welterfolg hatten. Das waren die Los Paraguayos mit dem Alberto del Paraná. Die haben wunderbare Sachen da auch. Ja, da gibt es viele Stücke.
Lieber Herr Kassel, das war ein sehr interessantes Gespräch mit guten Einblicken, die Sie uns gegeben haben. Warum, wieso, weshalb und der Mehrwert, den wir mitnehmen in Paraguay, da sind die Uhren noch ein bisschen zurückgestellt, was so manche neuzeitlichen Entwicklungen angeht, aber man muss sehr viel selber machen. Danke für Ihre Zeit, für Sie und Ihre Vision von der Fluchtburg Paraguay wünsche ich Ihnen alles Gute, alles Liebe und bis irgendwann mal.
Danke Ihnen, danke fürs Gespräch. Ganz lieben Gruß.
es tener el poder de vivir, recordar puede ser la esperanza tal vez de que así pueda yo en la distancia concebirte en mí. ¿Por qué no podría decir que tú eres ya para mí esa luz que procuro encontrar, y encontrándote a ti, ¿para qué recordar? Tener el poder de vivir, recordar puede ser la esperanza tal vez de que así pueda yo en la distancia conseguir en mí. ¿Por qué no podría decir que tú eres ya para mí esa luz que procuro encontrar, y encontrándote a ti, ¿para qué recordar? ¿Para qué recordar?
Schneebedeckte Berge, klare Bergseen, Käse und Schokolade. Ja, bei der Schweiz haben viele sofort diese Bilder im Kopf. Auf der anderen Seite stehen tropische Hitze, Palmen, Wasser, Garküchen und frische Shrimps direkt vom Markt. Thailand könnte kaum gegensätzlicher sein. Während in der Schweiz die Jahreszeiten den Alltag bestimmen, prägen in Nord-Thailand Temperaturen von über 30 Grad. Eine andere Kultur und ein völlig anderer Lebensrhythmus das Leben. Es ist ein Wechsel von einer Welt in die andere, und genau das muss man wirklich wollen. Mein jetziger Gast hat diesen Schritt gewagt. Der Schweizer Johnny Braun hat seine Heimat verlassen und lebt heute in Chiang Mai im Norden Thailands. Wie kommt man zu der Entscheidung? Was gewinnt man? Worauf muss man verzichten? Ist das Leben im vermeintlichen Paradies wirklich so entspannt, wie viele glauben? Und welche Herausforderungen warten dort auf Menschen, die vielleicht ebenfalls von einem Neustart unter tropischer Sonne träumen? Darüber spreche ich jetzt mit Johnny Braun. Herzlich willkommen im Fernruf.
Ja, hallihallo.
Zunächst mal, wo sind Sie aufgewachsen? Wie alt sind Sie? Und was hat Sie da geprägt, wo Sie herkommen?
Ich bin aufgewachsen in der Schweiz an mehreren Orten. Das heißt Sankt Staat, das heißt Burgdorf, St. Moritz, und ich war noch in Zuoz. Habe Koch gelernt, habe die Hotelfachschule gemacht, bin anschließend nach den Erfahrungen in der Küche und im Restaurantbereich habe ich gewechselt in den Sicherheitsdienst, habe dort eine Karriere gemacht. Und bin am Schluss mit 56, habe ich einen Strich gezogen und bin ausgewandert.
Von der Küche in den Sicherheitsdienst, das ist auch eine sehr spannende Weiterentwicklung. Wie kam es denn dazu?
Das war ziemlich einfach. Das Hotelgewerbe, das Gastgewerbe bezahlt praktisch nichts. Zu meiner Zeit hat man 12, 15 Stunden gearbeitet und Freizeit gab es praktisch keine. Also man hat die Zimmerstunde, in der Saison arbeitet man 7 Tage in der Woche und dann nach der Saison hat man entweder macht man frei, macht man Ferien oder geht in den nächsten Job. Und die Bedingungen in der Küche, dazu mal, ja, das ist wie auf dem Schiff im Maschinenraum, heiß und viel Arbeit. Und da habe ich gedacht, das kann es nicht gewesen sein. Und Sicherheitsdienst hat man auch viele Stunden. Aber jede Stunde ist bezahlt.
Jetzt haben wir das Berufliche geklärt. Jetzt ist die Frage, wie kommt dann jemand, der Koch war, Security-Mann, einfach so nach Thailand? Was für ein Traum, was für eine Vision und was für eine Geschichte steckt denn hinter dieser Auswanderung?
Ja, ganz am Anfang, das war meine Mutter, mit über 70 Jahren hat sie gesagt, ich möchte Neues erleben. Es ist langweilig in der Schweiz, es ist mir zu kalt, ich will nach Asien. Da habe ich sie gefragt, ja, wo möchtest du dann hin? Und dann hat meine Mutter mir gesagt, ja, sie möchte nach Thailand. Und ich habe gedacht, ach nein, muss das jetzt wirklich sein? Wieso nicht ein anderes Land? Am Schluss, durch eine Kollegin, wo Schweiz thailändisch ist, konnten wir Thailand kennenlernen und habe gesehen, dass hinter dem Klischee Bangkok, Sextourismus, all diese Bilder, wo man im Kopf hat, dass das nur ein Splitter ist von der Vielfalt von Thailand. Ich habe kennengelernt freundliche Leute, ein tolles Land, eine ganz andere Mentalität als in der Schweiz. Klar, es gibt auch hier, es gibt Vorteile, es gibt Nachteile, es gibt Hindernisse, aber nichts, was man mit Geduld und, ja, wie soll man sagen, auch mal die fünf Grade sein lassen kann, nicht überwinden kann.
Chiang Mai ist ja im Norden, ziemlich weit sogar, und Bangkok, also die große Metropole, ist ja im Süden. Wie unterscheidet sich der Norden vom Süden und vor allem das Landesinnere? Wie leben Sie binnenländisch?
Also jetzt hier in Chiang Mai ist der Takt vom Leben ist viel ruhiger. Das Klima ist einiges angenehmer für Europäer. Es ist Anführungs- und Schlusszeichen kälter, was man auch immer darunter versteht. Und es ist nicht so touristisch. Also wohlgemerkt, neben Bangkok, Chiang Mai ist die zweitgrößte Stadt in Thailand. Also es ist nicht ein kleiner Vorort.
Und wie sind Sie da untergekommen und wie haben Sie sich da so zurechtgefunden?
Meine Mutter hat ein paar Orte ausprobiert, ein paar Ressorts und ist am Schluss per Zufall im M-Place gelandet. Das wurde von einem Schweizer gebaut. Das sind etwa 15 Häuser, entweder zur Miete oder man hat gekauft mit Swimmingpool. Die Eigentümerin betreibt eine Pferdefarm. In der Nähe kann man in den Dschungel. Das ist das, was ich normalerweise jeden Morgen mache. Ich gehe mit den Pferden spazieren in den Wald, also in den Dschungel, für ein, zwei Stunden und komme dann wieder zurück. Was das Ganze auszeichnet, nach meiner Meinung, ist, man hat einen schönen Alltag, man hat einen angenehmen Alltag. Die Leute hier sind freundlich. Ich habe natürlich die Sprachbarriere, an dem arbeite ich. Also ich versuche, Thailändisch zu lernen, was keine einfache Sache ist. Jedoch mit Englisch kommt man weiter. Meine Mutter selbst spricht Englisch gebrochen, sie spricht Deutsch. Trotzdem, sie kommt hier hervorragend zurecht.
Das, was ich auch total faszinierend finde, ist, dass Ihre Mutter ja 15 Jahre vor Ihnen nach Thailand ausgewandert ist und Sie dann nachgekommen sind. Wie war das für Sie organisatorisch? Was für Hürden hat es da gegeben und was mussten Sie dafür alles leisten?
Die größten Hindernisse waren zum Beispiel Krankenkasse war ein Thema. Wie versichere ich mich, wenn ich hier bin? Das nächste war ja, ich bin noch nicht so alt, also ich bin nicht. Meine AHV, also die Rente, das dauert noch ein paar Jährchen. Wie bringe ich die nächsten paar Jahre über die Runden? Das war eigentlich die Frage, die mich am meisten beschäftigt hat. Und dann auch Freunde zurücklassen, gute Bekannte. Das Ganze, alles, was man sich gewöhnt ist, komplett umzustellen und neu anzufangen. Also das hat von der Idee bis zum Schritt, ging das etwa 5 Jahre, wo ich da hin und her das Kopfkino gedreht habe. Es gibt sicher Leute, die können sagen, okay, ich mache jetzt und dann innerhalb von einer Woche ist alles getan. Aber es ist auch, man bricht alles ab und fängt neu an. Und das in einem Alter. Ich hatte ja meinen Job, war Anführungszeichen sicher. Ich habe für die Branche selber, ich habe sehr gut verdient. hatte ein super Umfeld und habe mich dann aus gesundheitlichen Gründen entschieden, das geht nicht mehr so weiter, ich breche ab und jetzt wage ich den Schritt. Aber ich weiß nicht, ob man das beschleunigen kann oder ob das gut ist, dass man es beschleunigt.
Ein Thema, was man vielleicht immer wieder so ein bisschen unterschätzt, das ist ja nicht, wie teuer ist die Wohnung, wo ist die nächste Bushaltestelle und so weiter, sondern habe ich auch sozialen Anschluss, soziale Kontakte. Fühlen Sie sich ab und zu so ein bisschen einsam, so weit weg von Ihrem ursprünglichen Zuhause?
Nein, das nicht. Also heutzutage, also jetzt dank dem Internet oder wie wir jetzt kommunizieren, also die Bekannten, die guten Freunde, die man hat, wenn ich in der Schweiz bin, am Arbeiten bin, ich sehe die nicht. Also ich sage, je näher die Leute sind, umso weniger sieht man sie eigentlich. Mein bester Kollege, der wohnt in Zürich und ich war dazu mal in Olten. Und wenn es gut gegangen ist, war ich zweimal im Monat bei ihm. Und vorher haben wir uns in der Woche 3-4 Mal getroffen. Ich habe, es gibt hier in Chiang Mai gibt es einen Schweizer Club. Das ist aber, wie soll ich dem sagen, die meisten Leute dort sind um einiges älter als ich. Also ich bin dort der Junior. Die meisten sind 65, 70, 80, 90. Und das ist das, was ich dann eigentlich vermisse, Gleichaltrige, um über gewisse Themen sprechen, weil ab einem gewissen Alter, also jetzt die älteren Leute, die ich kenne, die entweder sie kommen gar nicht mit oder es interessiert sie schlichtweg nichts.
Was sind die Themen in Ihrem Alter?
Das ist, also jetzt das letzte Mal, wo wir ein Treffen hatten, da war ich dabei. Da war Krankheit, Tod und Spital. Und welches Spital ist das Beste und welche Behandlung und welcher Arzt?
Das sind halt ganz praktische Fragen, die halt zum Leben auch dazugehören. Ist das, wenn man auswandert und gerade in Thailand ist, nochmal ein bisschen intensiver, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen?
Die Versorgung hier, sei es das Spital, sei das Zahnarzt, ist nach meiner Meinung hervorragend. Sicher gleich gut wie in der Schweiz. Wenn ich eine Untersuchung will, suche ich mir ein Spital aus, frage nach dem Preis, bekomme einen Termin, erhalte die Behandlung. Das ist alles kein Problem. Einfach das Geld muss man mitnehmen.
Also abgesehen von dieser Einlage, die die Thailänder immer von einem fordern, wie viel sollte ich denn zurücklegen? Und gibt es etwas, worauf ich mich ganz besonders da vorbereiten sollte, was da auf mich zukommen kann?
Also Geld ist eine Notwendigkeit, wie überall. Meine Mutter und ich, wir haben gekauft, das heißt, wir zahlen keine Miete. Wir haben eine Maid, so die Grundkosten, der Grundbedarf umgerechnet sind, um die 1000 Schweizer Franken im Monat. Das ist das, was man braucht. Und Rücklagen hätte ich jetzt gesagt 50.000 und auf jeden Fall eine gute Krankenkassenversicherung. Das kann man sich heute im Internet zusammensuchen und dann sicher auch selber für seine Gesundheit sorgen. Das heißt, ich gehe 5-mal in der Woche trainieren, gehe 3-mal ins Krafttraining, 2-mal ins Boxtraining. Also, dass man sich selber aktiv hält, dass man spazieren geht, auf die Ernährung achtet, das ist nach meiner Meinung schon die Hälfte von der Miete.
Sind die Thailänder sehr sportbegeistert oder sportaffin? Oder haben die auch so diese ganzen zivilisatorischen Grundkrankheiten wie Fettleber und diese ganzen Geschichten, haben die das überhaupt nicht?
Das hat sich über die Jahre hinweg geändert, seitdem McDonald's, Burger King und Kentucky Fried Chicken eingezogen ist. Was ich sehe, ist, was ich früher nie gesehen habe, das waren Thailänder, die dick sind. Das ist je nach Gegend. Und jetzt Bangkok vor allem sieht man es, auch in Chiang Mai, in den Städten, dass die Jugendlichen, die werden dicker. Aber das hängt mit der Ernährung zusammen.
Mhm.
Das andere, da der König jetzt Rad fährt, haben die einen Thailänder angefangen, Rad zu fahren. Hier in Chiang Mai gibt es Fahrradclubs. Da gibt es, dann hast du 15 Fahrräder auf der Straße und musst warten, bis die durch sind oder hinter denen herfahren, bis sie abbiegen. Also es gibt, was auch aufgekommen ist, die ganzen Fitnessclubs für Krafttraining, Gewichte stemmen. Das ist und war ein richtiger Boom.
Gibt es denn irgendwelche Dinge, die wir aktuell in Europa gar nicht auf dem Schirm haben, die aber in Thailand oder im fernostasiatischen Raum einfach laufen, wo man gebannt irgendwie hinschaut, wovor man vielleicht auch so ein bisschen Angst hat. Ich spiele jetzt ganz zart auf diese Taiwan-Geschichte an, aber auch grundsätzlich auf gesellschaftliche Themen, über die hier überhaupt nicht berichtet wird, die Sie aber spüren und die enorm wichtig sind für Ihr Leben als Auswanderer.
Also was hier ist, dass man über gewisse Dinge spricht man nicht. Das ist zum Beispiel die Königsfamilie. Wenn man spricht, dann nur positiv. Wenn man negativ spricht, bedeutet das Gefängnis und Ausweisung. Und da kennt die thailändische Regierung, die Monarchie kennt da kein Erbarmen. Und das ist etwas, wo man im Hinterkopf bewahren muss. Das andere ist im Moment der Konflikt in Kambodscha. Wir haben Bekannte im Süden, die sind direkt davon betroffen. In Thailand selber spricht man nicht groß über solche Dinge. Das wird ausgeblendet. Also was in Thailand ist, gewisse Dinge, die sieht man und man spricht nicht darüber und blendet das weg.
Ist ja auch irgendwo menschlich, das passiert ja in jeder Gesellschaft.
Ja.
Und apropos Gesellschaft, das wäre natürlich dann ganz interessant auch zu wissen, in puncto Freiheit, Freigeistigkeit, freies Ausleben sagt man ja gerade diesen asiatischen und auch der thailändischen Gesellschaft nach, dass man sich sehr frei in ihr bewegen und sehr frei ausleben kann, mit relativ wenig moralischen Einschränkungen, sage ich jetzt auch mal so. Ja. Also deswegen hat sich für Sie da auch etwas verbessert, als Sie aus Europa weggezogen sind?
Also der große Faktor hier ist, wenn man Geld hat, kann man sich das Leben sehr, sehr angenehm einrichten. Wenn man kein Geld hat, dann sieht die ganze Sache anders aus. Von den Freiheiten, solange man niemandem auf die Füße tritt, vor allem den Einheimischen, kann man tun, was man eigentlich möchte. Sobald man jedoch den Einheimischen auf den Füßen tritt, ihnen Einkommen wegnimmt oder versucht, sich zu bereichern, dann ist die thailändische Gesellschaft ziemlich erbarmungslos.
Geben Sie da mal ein Beispiel. Also haben Sie selber erlebt, dass es mal zwischen einem Einwanderer oder Nicht-Thailänder in eine schlimme Situation gemündet ist und der Thailänder dann, weil er Thailänder war, mehr oder weniger bevorteilt wurde oder der Nicht-Thailänder dann gehen musste?
Also aus persönlicher Erfahrung kann ich ein Beispiel nennen. Ich war auf der Bank, musste für das Visum eine Bestätigung haben, dass ich so und so viel Geld auf der Bank habe, also die 800.000 Baht. Dann war ein zweiter Ausländer dort, der hat die Fassung verloren und hat nur noch geschrien. Und die Angestellten dort, die haben dann einfach nichts mehr gesagt, haben auf stumm geschaltet, haben ihm keine Hilfestellung geboten und haben ihn schlichtweg ignoriert. Und der ist dann am Schluss, ist er dem Zustand, wo er war, also schreiend etc., ist er dann, hat er den Raum verlassen. Er kam einfach nicht mehr weiter und durch sein Verhalten in dieser Filiale wird er auch nie mehr etwas erreichen. Also man wird ihn einfach ignorieren. Da kannst du auch den Manager verlangen, du kannst den Chef verlangen, du kannst machen, was du willst. Da wird gar nichts mehr passieren, weil du hast deine Grenze übertreten, wo nicht mehr gut zu machen ist. Schreien, beleidigen ist etwas, wo da kommt, das spielt gegen dich.
Sowas spricht sich wahrscheinlich auch rum dann.
Ja, also auf jeden Fall spricht sich das herum. Also man weiß ja, wer er ist. Die Leute reden wie überall. Und du bist weg vom Fenster. Du musst, eigentlich kannst du nur noch ausreisen.
Ausreisen?
Weil der hatte nicht genügend Mittel zur Verfügung, um auf dem Amt zu belegen, dass er 800.000 Baht auf dem Konto hat. 800.000 Baht benötigst du, damit du die Aufenthaltsbewilligung erneuern kannst.
Na gut, da kann man natürlich auch mal die Nerven verlieren. Ne? Das ist,
ja, aber das ist ganz klar ein No-Go. Man verliert die Nerven nicht.
Das schreiben wir uns hinter die Löffel, hinter unsere europäischen.
Also auch das Rechthaberische und ich will und ich muss und das ist doch so. Das funktioniert hier einfach nicht. Hier ist es Lächeln. Ja, ich verstehe. Gibt es einen anderen Weg? Können Sie mir bitte helfen? Und wenn sie sehen, ja, man gibt sich Mühe und dann heißt es auch mal, ja, okay, schau, du hast das und das nicht. Trotzdem, wir geben dir jetzt den Stempel, oder?
Wenn man nett ist, gibt es auch gewisse Kulanz in der Bürokratie?
Ja, auf jeden Fall, ja. Aber eben, man muss die Höflichkeit bewahren. Solange man anständig ist und als Bittsteller auftritt und nicht als fordernde Person, sondern ich respektiere euch, ich respektiere die Kultur. Die paar Wörter, wo ich thailändisch kann, die wende ich an. Man kommt und macht die Begrüßung, das heißt die Hände zusammenfalten, sich leicht verbeugen und dann das Gespräch anfangen, ist die Höflichkeit hier. Wenn man das nicht bringt, dann heißt es ja, was kommt wieder so ein unartiger Ausländer, oder? Das wird einem nicht gesagt. Die Leute, die verhalten sich von außen her gesehen immer gleich. Sie lächeln, sie nicken, sie sind höflich, sie werden nicht ausfallend, aber sie bilden sich ganz klar ihre eigene Meinung. Also sie haben mehrere Gesichter.
Mhm. Ja, ich habe mal gehört, es gibt 17 unterschiedliche Formen des Lächelns und die 18. Form des Lächelns ist dann so der Todesblick. Man spürt es dann irgendwie. Jetzt zum Schluss würde es mich interessieren, was haben Sie denn aus Ihrer Auswanderung gelernt und was können wir von Ihnen lernen? Haben Sie da so ein bisschen lebensweisheitsmäßig was für uns auf Lager?
Also was ich auf jeden Fall empfehlen würde, bevor man auswandert, dass man zu verschiedenen Jahreszeiten Ferien macht im Land und an den Orten, wo man sein möchte. Also mich zum Beispiel jetzt gerade in dieser Saison, die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch, die Temperatur ist sehr hoch, das ist gewöhnungsbedürftig.
Mhm.
Dann kommt natürlich eben, es kommt die Mentalität dazu, die Abläufe, einfach dass man sich an einen Club anschließt. Es muss ja nicht unbedingt der Schweizer Club sein, es gibt auch deutsche Clubs. Dass man Beziehungen hat, dass man sieht, wie andere Leute das machen und das vielleicht, bevor man auswandert und am Schluss, ja, wieso hat mir niemand was gesagt? Und sicher auch selbst im Internet Recherche betreiben. Es gibt viele Deutsche und Schweizer, wo Blogs betreiben, wo auch Einsichten in die aktuelle Situation und auch die ganzen Visa-Geschichten, Führerschein, Testament etc. etc., all den ganzen administrativen Kram, wo darüber ausführlich berichten.
Ja.
Und dass man digital unterwegs ist, also dass man internettauglich ist, dass man einen Laptop hat, dass man ein internetfähiges Handy hat. In der heutigen Zeit ist das ein Muss nach meiner Sicht.
Aber das ist ja mittlerweile mehr oder weniger eigentlich Standard, oder?
Habe ich auch mal gemeint, bis ich die ältere Generation kennengelernt habe.
Ah, okay.
Und habe dann festgestellt, meine Mutter ist die Ausnahme. Die ist sehr technikaffin, mehr als ich. Und die meisten älteren Leute, die entweder verweigern sie es oder sie hatten immer jemanden, der das für sie gemacht hat, sei es ihr Partner oder ihre Partnerin. Und dann ist diese Person gestorben und dann stehen sie vor dem Nichts, oder? Sie müssen sich plötzlich neue Fähigkeiten aneignen.
Mhm.
Und ab einem gewissen Alter ist es halt, fällt den meisten das nicht leicht.
Lieber Johnny Braun, das war ein sehr interessantes Gespräch über Thailand. Was ich diesmal mitnehme ist, man muss im Umgang mit den Leuten vor Ort auch einfach handzahm sein oder eben so brauchbar, wie es die Gesellschaft eben fordert. Mich würde jetzt noch interessieren, was würden Sie gerne für ein Lied hören, was Sie mit Ihrer Auswanderung verbinden? Ein thailändisches Lied, aber vielleicht auch gerne ein Schweizer Lied, wenn Sie wollen?
Ufo und der Vogel.
Ja, das ist ein Lied vom Schweizer Künstler Göhle. Auf und davon, also auf und davon.
Für mich hat es mit Auswandern zu tun, sich auf die Reise begeben, etwas Neues zu wagen.
Lieber Johnny Braun, herzlichen Dank für die Mitnahme nach Thailand in Ihre Lebenswelt da im Norden in Chiang Mai. Alles Liebe, danke fürs Gespräch und vielleicht bis irgendwann mal.
Danke für die Gelegenheit, gute Zeit.
Du nehm morgen beist. Ist alles grau und nass. Man sieht keine Menschen mehr, nur noch Schirmen, Schuhe durch die Gasse. Der Himmel voll Wolken und es regnet, was es abmacht. Nur im Schaufenster vom Reisebüro scheint die Sonne noch. Hat die Vögel zum Fliegen, flog ich mit den Vögeln fort und komm nie mehr hin. In ein Land ohne Nebel, ohne Regen, in ein Land, wo sie Sonne hat. Ich ging heute noch auf und davon. Einfach auf und davon. Dann steige ich ins Auto ein und bin im Morgenverkehr. Jetzt schau mal die Geringe noch, könntest meinen, sagen jeder ein Gewehr. Nein, da siehst du nie ein Lachen und nie siehst du ein freundliches Gesicht. Eine Trauer hängt über der Stadt, wo ihm fast das Herz zerbricht. Flog ich mit den Vögeln fort, du kommst nie mehr heim. In ein Land ohne Nebel, ohne Regen, in ein Land, wo sie Sonne hat. Ich ging heute noch auf und davon. Einfach auf und davon.
Liebe Hörer, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir ist aufgefallen, das Thema Auswandern ist in aller Munde. Und selbst wenn es nicht in aller Munde ist, diejenigen, die es machen wollen, die tun es einfach und dann sind sie weg. Es ist ein Riesenthema. Und liebe Hörer, wenn Sie selber auswandern oder auf gepackten Koffern sitzen, melden Sie sich gerne bei mir über fernruf@kontrafunk.radio und erzählen Sie mir Ihre Motivation, Ihre Geschichte und Ihre Pläne, wie Sie es in einem anderen Land schaffen wollen. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden und mich für Ihr Interesse bedanken. Ich bin Gernot Danowski. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.